Schönen guten Morgen. Happy Sunday. Wir sind in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10 heute Morgen. Gut, und wir beten. Jesus, danke Herr für diesen Morgen. Danke, Herr, für deine Gegenwart, was spürbar ist. Danke, Herr, für deine Liebe, die es uns immer begegnet und segnet. Herr, wir haben dich lieb, wie wir gerade gesungen haben. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest, dass wir deine Stimme hören. Du sagst in deinem Wort, dass deine Schafe deine Stimme hören und Herr, wir sind die Schafe deiner Weide und Herr, wir brauchen dein Wort. Wir brauchen deine Stimme in unserem Leben. Herr, wir bitten dich, dass du diese Zeit segnest. In deinem Namen. Amen. Wenn wir nur die ersten 9 Versen in 1. Korinther hatten, wir würden denken, was für eine großartige Gemeinde, oder? In diesen Versen haben wir letzte Woche einige wichtige Dinge über die Gemeinde und auch über uns selbst gelernt. Wir haben gelernt, was das Wort Gemeinde bedeutet. Versammlung. Aber keine politische Versammlung oder Hobbyversammlung. Nicht so, kein irgendwelcher Verein. Aber eine besondere Versammlung, weil es Gottes Versammlung ist. Die Gemeinde ist was Besonderes, weil dank der Gnade Gottes ist die Gemeinde ein Ort der Heiligen. Aufgrund von Gottes Gnade ist die Gemeinde ein Ort mit begabten Menschen. Aufgrund von Gottes Gnade wird die Gemeinde Gemeinschaft mit Jesus haben, bis wir unsere Augen schließen, ehe er es uns zurückkommt. Das gilt für uns als Gemeinde. Das gilt für jeden einzelnen Gläubigen. Und das ist unsere Stellung. Das ist das, was Gott jetzt in uns wirkt. Und es wird unsere Ewigkeit auch sein. Aber am Anfang des letzten Gottesdienstes haben wir das Bild eines Fundaments gemalt. Und was das Bild eines Hausfundaments noch einmal vor deinem geistigen Augen auftauchen, während wir hier sprechen. Und das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist unser Fundament durch das Evangelium. Aber wir können Risse in den Mauern unseres Lebens haben und unsere Gemeinde auch bekommen. Besonders wenn das Leben in und um uns herum passiert. In der realen Welt können wir Wasser, Erdbeben und das Wetter zu Rissen führen. Schaden verursachen in unsere Häuser. Aber in der geistlichen Welt ist es die Sünde, die zu Schaden führt. Und wie wir letzte Woche gesagt haben, hatte diese Gemeinde, die Korinther, eine große Riss in die Wänden. Und Paulus sagt zu den Korinthern, dass sie das Fundament reparieren müssen, damit sie eine gesunde Gemeinde in ein gesundes Volk sind. Und Paulus tut das nicht, indem er die Risse einfach mit Spachtelmasse und Farbe überstreicht. Er kümmert sich um jeden Riss, indem er zum Fundament des Hauses zurückgeht, zum Evangelium. Das ist, was Paulus in unserem Text heute Morgen zu tun beginnt. Wir wissen, dass diese Gemeinde Probleme mit Unmoral und dem Gebrauch der Gaben des Geistes hatte. Aber interessanterweise beginnt Paulus seinen Brief an die Korinther nicht mit diesem Punkt. Er beginnt mit ihrer Einheit als Gemeinde. Und wir werden sehen, warum das für Jesus und für Paulus so wichtig ist. Wir wollen Vers 10 lesen. Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Was möchte Paulus bei den Korinthern sehen? Dass ihr alle einmütig seid. Die Einheit war für Paulus kein Randthema. Wir sahen an anderen Stellen im Neuen Testament, dass Paulus dieses Thema anspricht. Zum Beispiel Philipper Kapitel 4, Vers 2, wo zwei wichtige Frauen in der Gemeinde miteinander streiten und Paulus sie zurechtweist. Paulus sagt auch in Titus Kapitel 3, Vers 10 und 11, wenn jemand unter euch Spaltung auslöst, verwarne ihn ein erstes und dennoch ein zweites Mal. Dennoch gib dich mit dem Betreffenden nicht mehr ab. Denn so ein Mensch hat sich von der Wahrheit abgewandt, er sündigt und verurteilt sich damit selbst. Schon krasse, starke Worte von Paulus hier. Über Spaltung, über Streit. Warum ist das für Paulus so wichtig? Weil es für Jesus wichtig ist. Hast du bemerkt, dass dies nicht nur ein Wunsch von Paulus für die Gemeinde in Korinth ist, sondern von Jesus selbst? Ich ermahne euch, sagt Paulus, aber ihr Brüder, Kraft des Namens unseren Herrn Jesus. Jesus betete vor seinem Tod für die Einheit seiner Jünger. Und das sagt uns viel darüber, wie Gott über die Einheit seines Volkes denkt. In Johannes Kapitel 17, Vers 11 sagt Jesus: Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Er redet zum Vater. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, gleich wie wir. Warum ist die Einheit unter den Gläubigen für Jesus so wichtig? Weil sie die Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist widerspiegelt. Sie spiegelt die Dreieinigkeit wider. Wir sind als Personen genau so wie der Vater, der Sohn und der Geist Personen innerhalb der Gottheit sind. Obwohl sie drei getrennte Personen sind, besteht in der Gottheit eine vollkommene Einheit der Gedanken und Seele. Sie arbeiten zusammen. Und die Korinther und jede Gemeinde sollen den vollkommenen Charakter Gottes durch Einigkeit widerspiegeln und zusammen an einem Ziel arbeiten. Und wenn die Gemeinde uneinig ist, wenn es Konflikte gibt, wenn man sich gegenseitig verleugnet und böses Gedanken hegt, wirft das ein schlechtes Licht auf die Gottheit. Außerdem ist man dann so mit den Problemen in den eigenen Reihen beschäftigt, mit den Geschwistern, mit denen man im Konflikt steht, dass man keine Kapazität mehr hat, dem nachzukommen, wozu wir berufen sind als Gemeinde. Ein Licht zu sein und das Evangelium weiterzugeben. Der Teufel hat die Gemeinde lahmgelegt. Sie stellt keine Gefahr für ihn mehr dar, wenn es Streit gibt. Und wir sehen, warum das für Jesus und für Paulus so ernst war. Wie sieht die Einheit nach Paulus aus? Er sagt es uns, wenn er die Worte benutzt, alle einmütig seid in eurem Reden mit derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Bedeutet das, dass wir alle in jedem Punkt des Lebens übereinstimmen müssen? Nein. Gott hat uns alle unterschiedliche geschaffen. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Ich mag Erdbeereis sehr gerne. Mein Lieblingsshake ist ein Erdbeershake. Ich war vor kurzem mit einem Freund essen. Wir haben zusammen Burger gegessen in einem lokalen Restaurant. Und zum Nachtisch bestellte ich einen Erdbeershake. Was ich bekam, war ein großes Pinkglas mit Streuseln drauf. Mein Freund meinte daraufhin, dass das sehr pink ist, Andrew. Ich wünsche mir, dass ich ein Bild davon hatte. Er bekam einen Becher mit Schokoladeneis. Ehrlich gesagt sah sein Eis männlicher aus als mein Pink Shake. Aber weißt du was? Für einen Strawberry Shake kann ich Pink aushalten. Das ist ein lustiges Beispiel. Aber du verstehst, was ich meine. Wir können als Christen unterschiedliche Meinungen über Ice Cream, Politik, Sport und sogar über die Auslegung bestimmter Bibelstellen sein. Aber es gibt eine Sache, die wir als Christen alle haben müssen. Und Paulus beschreibt dies in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 16. Wenn er den Ausdruck Sinn des Christus verwendet. Die Gesinnung Christi ist zu haben, bedeutet, dass wir eine Perspektive auf das Leben, die Gemeinde und andere Menschen haben, die von Kreuz geprägt ist. Ich lese es nochmal, dass wir eine Perspektive auf das Leben, die Gemeinde und andere Menschen haben, die vom Kreuz geprägt ist. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt für uns heute Morgen. Und wir haben das im Markus-Evangelium gesehen, dass Jesus als leidender Diener zeigt, Jesus diente nicht sich selbst, sondern anderen, auch wenn ihn selbst viel kostete. Das Kreuz war nicht ich-zentriert, sondern anders-zentriert, oder? Und die Denkweise Jesu führt zu Einheit. Und sie anders, und weil sie andere über uns selbst stellt. Das ist es, worauf Paulus in Vers 10 hinaus will. Diese Denkweise Christi strebt nicht nach eigenem Ruhm und Ansehen in der Gemeinde. Die Denkweise von Christus vergleicht sich nicht mit anderen. Die Mentalität von Christus schaut nicht auf andere herab, als ob die Gemeinde ein Beliebtheitsbewerb wäre. Alle diese Dinge trennen, sie vereinen nicht. Aber wenn wir die Denkweise Christi haben, dienen wir anderen und können damit leben, Dinge auf ihre Weise zu tun und nicht aus unserer Weise. Wir freuen uns für anderen, wenn sie Erfolg haben. Wenn wir die Denkweise Christi haben, haben wir auch, der andere ist wichtiger als wir oder unsere Meinung. Diese Art der Einheit des Geistes bringt laut Paulus Gesundheit und Ganzheit. Und das sehen wir an seinen Worten, sondern vollkommenen zusammengefügt. Das ist, was Paulus will. Das ist, was Jesus will für seine Gemeinde. Das ist das gleiche Wort, mit dem die Jünger in Markus 1, Vers 19 ihre Netze flickten. Sie machen ihre Netze wieder ganz, nachdem sie zerrissen worden waren von Fischen. Das Wort wird auch verwendet, um einen gebrochenen Knochen so zu richten, dass er ganz ist und richtig funktioniert. Wir sollen als Gläubige vereint sein. Denn wenn wir das sind, sind wir ganz und gesund und können so eingesetzt werden, wie Gott es will. Gott hat etwas Besseres für die Korinther als Uneinigkeit. Und das Problem war nur, dass die Korinther als Gemeinde nicht in dieser Situation aber waren. Wir lesen ab Vers 11 über ihre Uneinigkeit. Paulus schreibt, mir ist nämlich mein Bruder durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Cephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwas Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanos getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Diese Nachricht hatte Paulus durch Chloes Leute erhalten. Wir wissen nicht genau, wer Chloe ist. Viele Autoren glauben, dass sie eine vielleicht Geschäftsfrau war, die zwischen Korinth und Ephesus Handel trieb. Einige ihrer Mitarbeiter haben vielleicht die Gemeinde besucht und die Kämpfe innerhalb der Gemeinde gesehen und Paulus davon berichtet. Und als sie von Korinth nach Ephesus zurückkehrten, von wo aus Paulus diesen Brief geschrieben hat, haben sie Paulus davon erzählt. Paulus hörte, dass sie sich untereinander stritten. Und du kannst dir vorstellen, dass bei Paulus die Alarmglocken schrillen. Wie? Die Korinther streiten untereinander? Das geht gar nicht. Was war der Kern ihrer Uneinheit und ihres Streites? Wem sie nachfolgten? Letzte Woche haben wir erwähnt, dass die griechische und römische Kultur der Rhetorik einen hohen Stellenwert einräumte. Die Fähigkeit, klar und schön zu sprechen, war für sie sehr wichtig. Und du konntest dich sozial weiterentwickeln, indem du mit Leuten zusammen warst, die gut reden konnten. Große Redner sind wie ein östlicher Guru für sie. Du wolltest dich mit ihnen verbunden und ihnen folgen wie ein Schüler. Aber das führte auch zu Wettbewerb und Spaltung innerhalb der Kultur und innerhalb der Gemeinde, je nachdem, wem man anhing. Und das sehen wir auch in unserer Kultur und Gemeinden. Wenn es um unseren Musikgeschmack, unsere politischen Ansichten oder sogar unsere theologischen Überzeugung geht. Wir spalten aufgrund dieser Dinge und schauen oft auf Menschen herab, die anders denken als wir. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Denke an die Musik, die dir gefällt. Nun denk an die Leute, die die Musik mögen, die dir nicht gefällt. Was hältst du von ihnen? Du denkst, ach, kulturell sind sie noch nicht so wie ich. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. Denk an deine politischen Überzeugungen. Denke jetzt an die Menschen mit den gegenteiligen Überzeugungen. Was denkst du über sie? Manchmal können wir starke Gefühle haben, nicht wahr? Gefühle, die uns von anderen trennen und somit zu Spaltung führen können. Um noch ernster zu werden und es noch mehr in die Gemeinde zu bringen, überlege mal, wie oft wir uns über unwichtige theologische Fragen streiten. Warum haben sich so viele Gemeinden in der Geschichte getrennt? Nicht wegen großer theologischer Fragen, sondern wegen kleiner, wegen Personen. Aber es gibt Menschen, die anderen Gläubigen wie Ungläubige behandeln deswegen. weil sie nicht mit ihnen übereinstimmen und sie, oder sie behandeln sie als weniger geistlich. Das gehört nicht in der Gemeinde Jesu. Und die Korinther brachten diese Denkweise in die Gemeinde und spalten sie. Sie stritten darüber, wem sie anhängen sollten. Wer war intelligenter und spiritueller? Einige wollten, dass die Gemeinde Paulus folgen sollte. Paulus war ein Pharisäer, sehr gebildet. Nicht der beste Redner vielleicht, aber der Gründer der Gemeinde. Hey, was ist mit Apollos? In Apostelgeschichte 18 lesen wir, dass Apollos ein intelligenter, geistlicher Mann war, der so gut reden konnte, dass er anderen Menschen davon überzeugen konnte, wer Jesus war. Oh, lass uns noch zu Apollos gehören. Das klingt nach jemand, der gut in Korinth zurechtkommen würde, oder? Aber wenn die nicht zu Paulus oder Apollos gehören wollten, wie wäre es denn mit dem Apostel Petrus? Petrus ist kein so guter Redner wie Apollos, aber Petrus ist primus inter pares. Er ist der Erste unter Gleichen unter den Aposteln. Das klingt nach jemandem, der du gerne als Anführer folgen würdest, oder? Dann nennt Paulus die letzte Gruppe, nämlich die, die zu Christus gehören. Die Korinther und deine und meine Reaktion, wenn wir das lesen hier, sollten Leuten lauten, warte, 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 warte. Sollen wir nicht alle zu Christus gehören? Große Fragezeichen. Doch, du hast recht. Dieses Gefühl stimmt. Es könnte gut sein, dass Paulus mit Rhetorik und Sarkasmus zeigt, wie dumm ihre Spaltung geworden sind. Paulus wird später in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6 sagen, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euer Willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten der anderen aufbläht. Ich glaube, das ist genau, was Paulus hier macht in diesem Text. Paulus tut dies wahrscheinlich, um die Menschen zu schützen, die Spaltung verursachten, weil er wollte sie nicht da bloßstellen. Aber alle in der Gemeinde wussten, was Paulus damit meinte, ohne dass er Namen erwähnen musste. Aber auch, wie wir hier lesen, um zu verhindern, dass sie sich gegenseitig aufpusten. Der Stolz ist für die Korinther der eigentliche Grund für diese Spaltungen. Der Stolz. Stolz ist immer menschenzentriert. Es stellt den Menschen, mich selbst, in den Mittelpunkt und strebt nach dessen Komfort und Status. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auch Überzeugung haben sollten. Wir müssen nicht alle Erdbeer-Strawberry-Shakes mögen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass du ein besserer Mensch bist, wenn du Strawberry-Shakes magst. Wir haben ehrliche Meinungen über das Leben und über das Wort Gottes. Es gibt einen Unterschied zwischen ehrlicher Meinung und stolzer Spaltung. Die stolze Trennung basiert auf meinem Status in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft. Ich, meine Meinung und meine Bequemlichkeit, mein Status stehen dabei an erster Stelle. Wenn wir eine Spaltung sehen, die auf Stolz beruht, müssen wir sie aktiv ansprechen und ihr in unserem eigenen Leben, im Leben unserer Gemeinde entgegenwirken. Denn wir sind berufen zur Einheit. Die Einheit des Leibes Christi. Und das passt echt gut zu dem Bild, das Paulus uns in der Zukunft malen wird. Das Bild eines Leibes, der ganz ist und zusammenarbeitet. Aber die Korinther hatten durch ihren stolzen Kleinkrieg den Leib Christi gespalten. Und Paulus macht diesen Punkt in Vers 13 durch eine Reihe von Fragen deutlich. Er stellt die Frage, ist Christus geteilt? Der Kommentator Tyler sagt dazu, die erste Frage könnte als Aussage gelesen werden. Christus ist geteilt worden. Mit anderen Worten, die Antwort auf die Frage, ist Christus geteilt worden, lautet, ja, Christus ist geteilt worden. Von wem? Von den Korinthern. Ein geteilter Körper ist entweder ein verletzender Körper oder ein töter Körper. Wir Menschen kennen das. Wir brauchen nur einen Papierschnitt am Finger und sind den ganzen Tag davon genervt. Wenn du anfängst, Körperteil abzuschneiden, steckst du in ernsten Schwierigkeiten. Und doch hatten sie sich das als Gemeinde selbst angetan. Paulus weist darauf hin, wie absurd das ist. Paulus ist nicht für sie gestorben und auch kein anderer Mann ist für sie gestorben. Sie wurden weder auf den Namen von Paulus noch auf den Namen eines anderen Mannes getauft. Aber die trennen darüber. Sie trennen sich darüber. Sie trennen sich über aufgrund stolzer menschlicher Rivalitäten. Und Paulus sagt in den Versen 15 und 16, ich will nicht mit dieser unnatürlichen, von Menschen gemachten Spaltung zu tun haben. Ich bin froh, dass ich nicht mehr Leute getauft habe, als ich getauft habe. Und das sagt er, wenn er sagt, ich bin froh. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Ist das nicht ein Punkt, der die Christen bis heute stark spalten? Es gibt Gemeinden, die an die Kindertaufe glauben. Es gibt Gemeinden wie wir, die an die Gläubigentaufe glauben. Du bist nicht aufgrund deiner Taufe ein Teil des Leibes Christi. Gottes Wort ist klar darüber. Du bist Teil des Leibes Christi aufgrund deines Glaubens an Jesus. Glaube allein, würde Luther sagen. Die Taufe ist wichtig. Sie ist ein Gebot und jeder Christ sollte getauft werden. Aber es ist nicht notwendig für die Erlösung. Wenn es so wäre, wäre der Dieb am Kreuz nicht mit Jesus im Paradies gekommen. Habt ihr darüber irgendwann nachgedacht? Der Kerl neben ihm ist nie getauft worden. Aber Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ging nur um sein Glauben, sonst nichts. Die Frage ist, was kann unsere Uneinigkeit heilen? Was könnte die Uneinigkeit der Korinther heilen? Das Ziel ist, wie wir am Anfang gesagt haben, Einheit. Das Ziel ist Ganzheitlichkeit, Gesundheit und von Gott gebraucht werden zu können, die Sinnung Christi zu haben. Und hier sagt Paulus, dass die Korinther ihr Fundament reparieren können, damit es keinen Riss mehr gibt. Und wie? Er sagt uns in Vers 17 und 18. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkraftet wird. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Paulus sagt, Mein Hauptziel war nicht, Menschen zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Was hat das Evangelium damit zu tun, Paulus? Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat, um unser tiefstes Bedürfnis nach Vergebung und einer Beziehung zu Gott zu haben. Das Evangelium hat die Korinther und euch, wie wir letzte Woche gelernt haben, zu Heiligen gemacht. Aus Gnade durch den Glauben an Jesus. Wir haben in Jesus so ein großes Geschenk erhalten. Uns ist vergeben. Unsere Identität als Christen ist sicher. Wir sind in Gemeinschaft mit ihm, wie Paulus in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9 sagt. Und das ist ein bisschen rhetorische Ironie von Paulus hier, wenn ihr darüber nachdenkt. Die zeigt, wie eigentlich brillant Paulus ist. Sie haben Gemeinschaft mit Jesus, aber keine Gemeinschaft untereinander? Irgendwas ist falsch. Die Korinther sollten sich über diese Heuchelei den Kopf zerbrechen. Und jeder Christ, der Spaltung unter den Gläubigen verursacht hat, sollte auch sehen, dass diese beiden Dinge nicht zusammenpassen können. Johannes drückt diesen Gedanken in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20 in einer sehr starken, unverblümten Sprache aus. Ich mag Johannes deswegen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, sagt er, und hasst doch seinen Bruder, so ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das Problem ist oft nicht, dass wir uns gegenseitig hassen. Das Problem ist, dass wir uns nicht richtig lieben. Wenn unsere Beziehung mit Jesus in Ordnung ist, dann muss auch unsere Beziehung mit anderen Menschen in Ordnung werden können. Das eine beeinflusst das andere. Man kann nicht in dem Vertikal eine gute Beziehung haben, aber dann in dem Horizontal schlechte Beziehungen haben. Es muss die anderen beeinflussen. Wir gehören zu Jesus. Wir haben Beziehung mit Jesus jeden Tag, jeden Moment. Das heißt, dass wir in der Lage sind, gute, gesunde Beziehung auf die horizontale Ebene zu haben. Aber wir müssen einander lieben. Wir lassen uns manchmal von belanglosen Dingen entzweien oder unseren Sonntag ruinieren oder sogar unsere Einstellung zur Gemeinde oder zu Menschen in der Gemeinde, weil sie dies oder jenes getan oder nicht getan haben. Oder ich dies oder jenes nicht tun konnten. Vielleicht haben sie auch euch unabsichtlich Unrecht getan. Jetzt ist eure Freiheit ihnen gegenüber beeinflusst. Du kannst nicht mehr so frei mit ihnen reden, wie du es früher getan hast. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8 steht, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Ist das nicht, was Jesus für uns getan hat? Eigentlich viel mehr. Als nur zugedeckt. Unsere Sünden sind so weit wie dem Osten von Westen. Vielleicht hat dir jemand Unrecht getan und du kannst es nicht vergessen. Es tut so sehr weh. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast dein Bruder gewonnen. das Schlimmste, was in unserer Kultur sehe, was ich in unserer Kultur sehe. Und sogar in unserer christlichen Kultur hier im Siegerland. Wir sprechen lieber mit anderen über die Person, die uns verletzt hat, als mit ihr direkt zu sprechen. Vielleicht reden wir sogar schlecht, lästern sogar. Wir haben nicht den Mut, die Person direkt anzusprechen und machen uns dabei nicht klar, dass wir somit lieber eine Spaltung herbeiführen als eine Einigung. Vielleicht hast du die Situation völlig missverstanden und musst da gar nicht mit dir herumtragen. Du kannst frei sein und wieder Gemeinschaft mit deinem Bruder oder deiner Schwester haben. Aber du weigerst dich aus Stolz, denn sie müssen ja wissen, was sie getan haben. Aber vielleicht wissen sie nicht, was sie getan haben. Gott hat etwas so viel Besseres für uns und hat uns durch das Evangelium das gezeigt. Das Evangelium, das uns befreit und unser Leben auf eine Weise verändert, die wir uns nicht vorstellen könnten. Denn wie es in Vers 18 heißt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir werden beim nächsten Mal wieder über diesen Versen sprechen. Denn sie bilden die Grundlage für das, was Paulus in den folgenden Versen sagt. Aber heute nur so viel. Gott, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Sie rettet und gibt uns Kraft, vereint statt getrennt zu sein. Um in Gemeinschaft miteinander zu leben, müssen wir aber zulassen, dass seine Kraft in unserem Leben und in unserer Beziehung wirkt. Wir haben das Material, um das Fundament unseres Hauses zu reparieren. Warum solltest du es nicht nutzen? Es kostet uns zwar etwas Arbeit, vielleicht ein bisschen Stolz, aber was ist besser, ein Haus in Trümmern oder ein sicheres Zuhause, in dem Leben und Gemeinschaft stattfinden können? Wo würdest du lieber wohnen? Ich möchte in ein gesundes Haus wohnen, ein sicheres Zuhause haben. Ich möchte die Risse in mein Leben mit dem Evangelium heilen lassen. Ich will mein Fundament sicher haben, so dass ich alles genießen kann, was Jesus für mich vorbereitet hat. Lass uns bitten, den Heiligen Geist bitten, das in unserem Leben zu tun. Lass uns aufstehen. Jesus, das ist hier nicht einfach. Aber Herr, das ist so wichtig für uns. Und wir stehen alle hier und kämpfen an dieser Stelle manchmal, Jesus. Es ist hart. Aber wir danken dir, dass du uns durch das Evangelium möglich hast, gesunde Beziehungen miteinander zu haben. Danke, dass du treu bist, dass unsere Beziehung mit dir in Ordnung ist. Wir wollen auch, dass unsere Beziehung mit anderen auch in Ordnung ist, Jesus. Herr, heile du unsere Beziehung. Bringe das wieder in Ordnung, was in Ordnung gemacht werden muss. Gib uns Liebe durch den Heiligen Geist füreinander. Gib uns Mut, Sachen anzusprechen. Herr, bewahre uns von Stolz. Es hindert nur. Es führt zu weiteren Krankheiten. Nicht zu Gesundheit. Herr, wir geben es dir ab. Wir danken dir, dass du gut und liebevoll bist und dass du uns helfen möchtest. Jesus, wir haben dich lieb. Segne du diese Woche. Segne du dein Volk mit Einheit in eine tiefe Beziehung mit dir. Amen.